ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay und die Maus.
Alman birinci televizyonun Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus. Das war türkisch. Guten Abend. Heute haben wir einen besonderen Gast, aber dazu später mehr. Bis gleich, Maus. So, und schon geht's los mit einem Fall nach dem Motto, klingt komisch, ist aber so. Vorgestern am Mittwoch wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, die AfD in ihrer Gesamtheit als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft und entsprechend beobachten will. Der Aufschrei in der Partei war laut, auch weil dieses Bekanntwerden keine offizielle Ankündigung war, sondern in Medien durchsickerte. Und genau deshalb hat ein Gericht heute entschieden, der Verfassungsschutz hat sich nicht an ein Stillschweigeabkommen gehalten und darf nun vorerst die AfD nicht als rechtsextremen Verdachtsfall behandeln. Geheimnisverrat beim Geheimdienst quasi. Zur Freude der AfD. Michael Stempfle berichtet.
Für die AfD ist es ein Triumph. Der Verfassungsschutz darf sie zumindest vorübergehend nicht als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz.
Seit Wochen streitet die Partei mit dem Verfassungsschutz vor dem Verwaltungsgericht Köln in der Sache. Was hier besprochen und an Unterlagen auf den Tisch gelegt wird, sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Nun sagt die AfD, der Verfassungsschutz habe sich nicht daran gehalten. Nur deswegen seien doch die Informationen und sogar Unterlagen an die Öffentlichkeit gekommen.
Bislang liegt kein Parteimitglied unserer Partei dieses vor. Also auch der Bericht liegt noch nicht vor. Von daher kann es von uns auch nicht durchgestochen worden sein.
Niemand in der AfD? Zumindest ihren Anwälten der Kölner Kanzlei Höcker lagen die Unterlagen auch vor. Nur welche Seite hat die brisanten Informationen jetzt ausgeplaudert? Die AfD? Der Verfassungsschutz? Beide? Das Gericht zumindest hat sich festgelegt.
Das Gericht ist davon ausgegangen, dass diese Informationen aus der Sphäre des Bundesamtes kommen oder dass jedenfalls das Bundesamt nicht hinreichend Vorsorge dafür getroffen hat, dass eine Einstufung der AfD als Verdachtsfall nicht nach außen gelangt.
Die AfD nutzt die Entscheidung des Gerichts für eine Generalabrechnung im Bundestag mit ihren politischen Mitbewerbern.
Kein westliches Land hat einen Verfassungsschutz, der die Gesinnung seiner Opposition überprüft und anschließend eine Hetzjagd lostritt. Und eins kann ich Ihnen garantieren, wir werden uns weder vom sogenannten Verfassungsschutz, irgendwas einschüchtern lassen, noch werden wir uns vor den Schlägertrupps der Linksgrünen einschüchtern lassen.
Dabei ist die Gerichtsentscheidung, die Einordnung als Verdachtsfall zu untersagen, nicht abschließend, sondern nur vorläufig.
Das Gericht stört, dass die interne Entscheidung des Amtes an die Öffentlichkeit gelangt ist, während das Gericht den Fall prüft. Deswegen stellt es heute eine Art vorläufiges Stoppschild auf. Es hat aber noch nicht inhaltlich darüber entschieden, ob man die AfD beobachten darf oder nicht. Diese Frage liegt jetzt auf Eis und niemand weiß derzeit, wie lange.
Heute ein Triumph für die AfD. Dabei ist in der Sache also noch gar nicht abschließend gerichtlich entschieden. Darüber also, ob die Hinweise des Verfassungsschutzes ausreichen, die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall zu führen.
Was sagt die Gerichtsklatsche in Sachen AfD über die Verfassung des Verfassungsschutzes aus? Dazu die Meinung von Martin Schmidt vom Südwestrundfunk.
Wir leben in einem Rechtsstaat. Einigen in der AfD geht dieser Satz nur schwer über die Lippen. Sie bemühen lieber dumpfe Diktaturmetaphern. Doch wie ist die Entscheidung heute dann zu erklären? Die AfD bekommt Recht. Das ist Rechtsstaat. Der Verfassungsschutz hat es erstmal verbockt. Unabhängig davon, ob er selbst die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall durchgestochen hat. Dem Bundesamt war es sehr recht, dass die Beobachtung öffentlich geworden ist. Es ist jedoch gefährlich, wenn der Verfassungsschutz auch nur den leisesten Eindruck erweckt, politisch zu taktieren. Doch die AfD sollte die Entscheidung heute nicht zu lange, zu laut feiern. Reingewaschen ist sie nicht. Eine Partei, deren Mitglieder anzweifeln, dass Religionsfreiheit auch für Muslime gilt. Deren Chefriege erst einen Grundsatzbeschluss braucht, um zu klären, dass wirklich alle Deutschen deutsch sind. Eine Partei, deren Funktionäre antisemitische Verschwörungen angeblicher globaler Finanzeliten weiterverbreiten, die muss sich der Verfassungsschutz genauer anschauen. Um es klar zu sagen, Nicht jeder in der AfD ist rechtsextrem. Aber die Rechtsextremen setzen auf die AfD. Sie sind da. Ihre Positionen sind Teil der Partei. Auch deswegen könnte die AfD am Ende eben doch beobachtet werden. Denn wir leben in einem Rechtsstaat.
Die Meinung von Martin Schmidt. Der Tod ist kaltherzig, nimmt er uns doch jene, die wir lieben. Und so spendet die Kerze seit jeher Wärme und Licht, inmitten der Trauer. Um der Corona-Toten zu gedenken, rief Bundespräsident Steinmeier dazu auf, ein Licht ins Fenster zu stellen, als kollektives Zeichen, und viele folgten ihm. Mehr als 71.500 Menschen sind bislang in Deutschland nach einer Corona-Infektion verstorben. Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, Töchter und Söhne, Partnerinnen und Freunde. Heute hat der Bundespräsident mit Hinterbliebenen gesprochen, um ihrer Trauer Raum zu geben und den Zahlen Gesichter. Iris Max.
Zwischen Reissäcken und Olivenöl und der Hektik des Einkaufs halten Kunden in diesem Supermarkt kurz inne. Tarek Mahmoud ist in dem Laden noch allgegenwärtig. Vor 4 Monaten starb er mit 64 an Corona. Sein Sohn Aslan ist gerade selbst erst Vater geworden.
Mein Vater wollte unbedingt ihn sehen. Also mein Vater wollte ihn so live sehen, hat das nicht mehr geschafft. Und ich habe ihn dann Tarek genannt, wie mein Vater.
Sein Idol sei er gewesen, unheimlich fleißig. Er hinterlasse eine große Lehre. Über den schwierigen Moment des Abschieds unter Corona-Bedingungen konnte Aslan Mahmoud heute mit 5 anderen Hinterbliebenen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Sie sollen gehört werden, eine Stimme bekommen.
Dein Vater geht sehr, sehr schlecht. Der wird es wahrscheinlich nicht überleben. Dann bin ich da hingegangen mit meiner Mutter. Dann haben die nur meine Mutter und mein Bruder war ja schon drin. Einer darf noch rein. Und ich habe gesagt, kann ich nicht mich abwechseln oder so, dass ich da reinkomme. Dann kann ich mich nicht richtig verabschieden. Meinten die, nein, wegen Corona dürfen nur 2 rein.
Und dann das war der Zeitpunkt, als er schon im Sterben lag. Genau, und die Ärzte gesagt haben, das ist unumkehrbar.
Genau.
Michaela Mengel aus Essen hat ihre 23-jährige Tochter Anfang des Jahres verloren.
Ja, dann haben die mir gesagt, ja, sie wird es nicht schaffen, der Kreislauf und alles bricht zusammen. Maschinen werden ja heutzutage nicht mehr abgestellt, aber die werden das Kreislaufmittel runterfahren. Ob ich Musik dabei hätte oder mein Handy oder so. Und ja, was habe ich gemacht als starke Mutter? Mich daneben gestellt, meine Tochter festgehalten, Handy angemacht, Musik vorgespielt, Bosse, der letzte Tanz musste sein. Und dann habe ich zugeguckt, wie mein Kind gestorben ist. Ja, nach 11 Tagen. Das war's dann. Das Letzte, wo ich sie lebend gesehen habe, war Heiligabend, als ich sie verlassen musste. Mit Sauerstoff in der Nase, wo sie mich mit ihren großen Augen einfach angeguckt hat. Und da sie ja nicht sprechen konnte, habe ich zu ihr gesagt, tschüss, mein Schatz, ich hab dich lieb, Mama kommt wieder. Und das war's dann.
Schicksale, die stellvertretend für mehr als 70.000 Menschen stehen, die an und mit Corona in Deutschland verstorben sind.
Als Bundespräsident halte ich es für sehr wichtig, dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in dieser Zeit der Pandemie, auch von jenen, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen sind, aber genauso einsam gestorben sind.
Für Aslan Mahmoud war es heute ein wichtiger Tag bei Bundespräsident Steinmeier mit einer wichtigen Botschaft.
Ich finde das richtig respektvoll, dass er das macht. Das macht einen so etwas, tröstet etwas. Und man weiß dann auch, die Bundesregierung und so, die denken an uns.
Am 18. April soll es eine große zentrale Gedenkfeier in Berlin geben. Aslan Mahmoud möchte auch daran teilnehmen.
Die Pandemie ist ein kollektives Trauma, das eine ganze Generation prägt. Und was uns wohl auch alle verbindet, wir wollen, dass sie endet. Impfungen und Tests sind dafür unabdingbar, da sind sich die Fachleute einig. Es gäbe mehr als genug Schnelltests, sagt heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und weckt erneut Hoffnungen, dass zumindest diese Strategie nicht nur in der Theorie gut funktioniert. Und wieder gibt es eine Ankündigung. Ab Montag soll jeder und jede sich einmal in der Woche testen lassen können, so der Plan. Klaus Weidmann.
Es geht doch. Hausärztin Claudia Richards impft gegen das Coronavirus. Ihre Praxis wurde vom Land Brandenburg für ein Modellprojekt ausgesucht. Wenn es nach ihr ginge, sollten alle Hausärzte längst eingebunden sein.
Ich glaube, dass wir dazu am ehesten in der Lage sind, einzuschätzen, wen wir für besonders gefährdet halten.
Noch aber verbietet eine Impfverordnung des Bundes den rund 45.000 Hausärzten in Deutschland, ihre Patienten gegen das Virus zu immunisieren. Und so müssen die Bürger, die eine Impfaufforderung bekommen, in ein Impfzentrum gehen, was bisweilen mühsam sein kann. Aber es soll alles besser werden.
Es kommt mehr und mehr Impfstoff. Klar ist, der Impfstoff ist da, muss schnell verimpft werden. Dann im April, das haben wir auch beschlossen auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung, sollen die Arztpraxen routinemäßig mit einbezogen werden in die Impfungen.
Allerdings, es gibt noch Klärungsbedarf. Und bis zum April sind es nicht mal mehr 4 Wochen. Derweil breitet sich die britische Mutation B.1.1.7 weiter aus.
Es ist absehbar, dass B.1.1.7 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird. Und dann, meine Damen und Herren, wird es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten. Denn B.1.1.7 ist noch ansteckender und noch gefährlicher, und zwar in allen Altersgruppen.
Darum braucht es jetzt dringend mehr Schnelltests. Die Selbsttests werden ab morgen in deutschen Discountern zu kaufen sein. Ab Montag gibt es die Schnelltests mit Fachpersonal, einmal die Woche vom Bund finanziert.
Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da, sind verfügbar, sind einfach bestellbar. Und jedes dieser Testzentren, das beauftragt wird, weiß auch, wo es sie bestellen muss. Es passiert jeden Tag in Deutschland. 10 Millionen Tests sind verfügbar.
Alles gut. Bedenken kommen aus Nordrhein-Westfalen.
Also ich will nur mal einen Satz zu den Testen sagen. Ich glaube nicht, dass das Material das Problem ist. Sondern wer macht es? Wo kommen die Menschen her, die schlicht und ergreifend solche Teste durchführen?
Viele Fragen, wenig Antworten. Das Kanzleramt möchte, dass nun wenigstens die Unternehmen ihre Beschäftigten verpflichtend testet. Aber dagegen sind die Wirtschaftsverbände. Ein Treffen mit ihnen und Angela Merkel wurde abgesagt. Impfen, testen, Maske tragen. Damit kämpft Deutschland gegen die Pandemie und auch heute wieder mit sich selbst.
Ja, inzwischen kennen wir das ja, dass Dinge knapp sind in der Pandemie. Tests, Impfstoff, zu Beginn Masken und dazu jetzt noch ein Maskenskandal, der die Union ins Mark treffen dürfte. Oliver Körr in unserem Hauptstadtstudio. Korruptionsvorwürfe gegen Bundestagsabgeordnete und es gibt erste Konsequenzen.
Ganz genau. Der Bundestagsabgeordnete Nüßlein von der CSU hat ja schon seit ein paar Tagen sein Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ruhen lassen. Jetzt hat er es komplett niedergelegt und auch gleich erklärt, dass er im September bei der Bundestagswahl nicht erneut für den Bundestag kandidiert. Das seien aber, was den Skandal angeht, nicht etwa ein Schuldeingeständnis, sondern er wolle damit nur Schaden von sich und seiner Familie fernhalten. Aber der CSU-Generalsekretär, und da war die Erleichterung wirklich deutlich hörbar, hat schon gesagt, es sei empörend, wenn jemand an der Not anderer Menschen verdiene. Da müsse man persönliche Konsequenzen ziehen. Und das scheinen nun die Konsequenzen von Georg Nüßlein zu sein.
Und jetzt gibt es noch mehr Fälle in der Union.
Ganz genau. Und wieder geht es um einen Maskendeal und wieder geht es um die Goldgräberzeit im Frühjahr 2020, als Masken knapp waren, aber Kontakte in die maskenherstellende Industrie eben Gold wert waren. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Löbel hat 250.000 Euro Provision über seine Firma kassiert für einen Maskendeal. Das ist nicht ganz so viel wie im Fall Nüßlein. Da ging es um 660.000 Euro. Löbel wird sich jetzt erstmal aus dem Auswärtigen Ausschuss zurückziehen. Ob es aber nur dabei bleibt, ist unklar, denn die Kritik ist heftig vom CDU-Generalsekretär, von vielen Bundestagsabgeordneten, von der Opposition sowieso, auch von Unionsfraktionschef Brinkhaus, der das für ein unverantwortliches Verhalten hält. Und die aufkommende Panik der CDU, der Union insgesamt, ist mehr als verständlich. Im Bundestagswahljahr möchte natürlich niemand einen solchen Skandal haben, wenn christliche Abgeordnete Hunderttausende bei Maskendeals verdienen und die Panik bei der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist noch leichter zu verstehen. Da wird schon am Sonntag in einer Woche jeweils ein neuer Landtag gewählt und der CDU-Bundestagsabgeordnete Löbel kommt aus Mannheim und da ist die Laune natürlich deswegen besonders schlecht.
Dankeschön, Oliver Körr in Berlin, für diese Einschätzung. Angefangen hat diese ganze Corona-Pandemie bekanntlich vor mehr als einem Jahr in China. Allerdings scheint sie genau dort mittlerweile auch ganz gut im Griff zu sein. Dafür hat Peking mit drastischen Maßnahmen gesorgt. Und so begann in der Hauptstadt heute der alljährliche Volkskongress, nahezu wie immer. 3000 Abgeordnete huldigten der kommunistischen Führung, zwar mit Maske, aber ohne Abstand. Und nicht nur das. China macht sich die Pandemie regelrecht wirtschaftlich zunutze, um seine offensive geopolitische Expansionsstrategie fortzuführen. Gerade wegen Corona. Weltweit und längst auch in Europa, berichtet Tamara Antoni.
Die Landung ist ein politisches Ereignis. Mit Direktflug aus Peking bringt China eine 500.000 Covid-Impfstoffdosen in das EU-Land Ungarn. Eine EU-Zulassung für den Impfstoff gibt es nicht. Die Daten der Impfstudien hat China bislang nicht publiziert. Die Ungarn sollen China vertrauen. Premierminister Orbán macht das im Unterhemd pressewirksam vor. Ich habe heute meine Impfung bekommen und bin zurück im Büro zur Arbeit. Sie sehen, ich habe keine Nebenwirkungen. Tausende Menschen in Ungarn haben den chinesischen Impfstoff bekommen. Im chinesischen Staatsfernsehen werden derzeit fast täglich dankbare Staatschefs gezeigt, wie sie Lieferungen aus China entgegennehmen. Wenige Dosen bekommen einige sogar geschenkt. Vor allem aber ist es ein gutes Geschäft für China. Etwa 60 Ländern sind schon jetzt etwa 500.000 Impfdosen zugesagt. Dem Selbstbewusstsein und der geopolitischen Bedeutung von China hat das einen Schub gegeben. China erstarkt und die Pandemie hat das noch verstärkt. China hat jetzt mehr auf der internationalen politischen Bühne zu sagen. Wir haben die Pandemie bekämpft und das hat unser Bild in der Welt positiv beeinflusst. Vorwürfe, dass China mit seiner Impfdiplomatie vor allem Abhängigkeiten schaffen wolle, weist die Staatsführung zurück. Einige Leute werfen China vor, seinen geopolitischen Einfluss auszuweiten, indem es die Vorteile von Impfstoffen nutzt. Diese Art von Gedanken ist sehr engstirnig. Inzwischen sind 4 unterschiedliche Impfstoffe in China zugelassen. Innerhalb eines Jahres können 2,6 Milliarden Impfdosen produziert werden, heißt es. Aber in China selbst wird bislang relativ wenig geimpft. Die Impfquote ist etwa halb so hoch wie in der EU. Erst seit dieser Woche werden in einigen Regionen auch über 60-Jährige geimpft. Für sie gibt es keine Priorisierung. Dass so viel Impfstoff ins Ausland exportiert wird, führt bei vielen Älteren zu verhaltener Kritik. Ich denke, es sollte genug Impfstoff für alle chinesischen Bürger geben. Wenn wir dann noch mehr haben, können wir auch anderen in der Welt helfen. Ich denke, die Impfung sollte beschleunigt werden. China darf niemals hinter den westlichen Ländern hinterherhinken, zumal Chinas Impfforschung so weit ist. In ganz China sind offiziell derzeit nicht einmal 1000 Menschen an Covid erkrankt. Dies gilt als Hauptbegründung dafür, dass so langsam geimpft wird. Derzeit setzt China vor allem auf digitale Kontaktnachverfolgungen und massive Ausgangssperren bei minimalen Ausbrüchen, um eine Virusverbreitung weiterhin zu stoppen.
Kommenden Donnerstag jährt sich die Reaktorkatastrophe von Fukushima zum 10. Mal. In der Folge beschloss die damalige Bundesregierung, deutsche Atomkraftwerke früher abzuschalten. Nach langem Streit einigten sich Bund und Betreiber nun auf eine Entschädigung. Susanne Daubner hat in den Kurznachrichten jetzt die Details.
Nach Angaben der beteiligten Ministerien sollen RWE, Vattenfall, E.ON, Preußen Elektra und NBW insgesamt 2,43 Milliarden Euro bekommen als Ausgleich für Investitionen und entgangene Gewinne. Die Unternehmen verpflichten sich dafür, sämtliche Klagen auch vor ausländischen Gerichten zurückzunehmen. Die Zustimmung des Bundestages und der Konzerngremien steht noch aus. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Bund zu einem Ausgleich verpflichtet. Kinder und Jugendliche sollen künftig besser geschützt werden, wenn sie im Internet unterwegs sind. Der Bundestag hat eine Reform des Jugendschutzes beschlossen. Damit werden Anbieter von Social Media und Spieleplattformen verpflichtet, junge Nutzerinnen und Nutzer vor Mobbing, sexualisierter Anmache oder auch Kostenfallen zu schützen. Eine neue Behörde soll das kontrollieren. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Die USA und die Europäische Union wollen ihre Strafzölle aussetzen, die sie gegenseitig wegen Subventionen im Flugzeugbau verhängt haben. Die Regelung soll zunächst für 4 Monate gelten. Beide Seiten sprachen von einem Signal der Entschlossenheit für einen Neuanfang in den Beziehungen. Unter Präsident Trump waren wegen Handelsstreitigkeiten noch weitere Zölle verhängt worden. Als erstes katholisches Kirchenoberhaupt besucht Papst Franziskus den Irak. Er wurde von Ministerpräsident Al-Khatami in Empfang genommen. Anschließend rief er bei einem Treffen mit Staatschef Saleh zu einem Ende von Gewalt, Extremismus und Intoleranz auf. Morgen ist ein Gespräch mit dem höchsten schiitischen Geistlichen des Landes, Großayatollah Al-Sistani, geplant. Zum Sport. Skispringer Karl Geiger hat im Einzelwettbewerb bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf Bronze geholt. Im zweiten Durchgang schaffte es Geiger doch noch auf einen Medaillenrang. Sieger wurde der Österreicher Stefan Kraft vor dem Norweger Robert Johansson.
Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Hallo, ich kenne dich schon ewig. Als ich auf die Welt kam, warst du 7. Heute bin ich fast 43 und du immer noch zeitlos. Wir sagen natürlich du. Bei mir wachsen schon graue Haare und du hast dich so gut gehalten. Wie machst du das? Und? Du bist für ganze Generationen ein treuer Begleiter. In dir ruhend und doch am Puls der Zeit. Ich habe so viel von dir gelernt, bis heute. Du hast tolle Ideen und immer Lösungen parat. Du gehst ja durchaus auch augenzwinkernd durch die Welt. Nach einem halben Jahrhundert bist du vor allem eins immer noch neugierig. Überall steckst du deine Nase rein. Ich hoffe, du machst das auch noch, wenn du 100 wirst. Ich gucke dann auch mit 93 natürlich noch zu. Oh, liebe Maus, lass uns feiern. Du bist 50. Hurra! Alles Gute zum Geburtstag. Bleib, wie du bist.
Sie ist ein Phänomen und mittlerweile ein Urgestein. Grob gezeichnet, aber feinsinnig und vor allem neugierig.
Ich habe es früher oft geschaut und ich bin jetzt so ein Mensch, der auch sehr neugierig ist. Vielleicht hat es das damals bei mir getriggert.
Sendung mit der Maus muss sein.
Die habe ich früher immer geguckt.
Und noch früher sah Kinderfernsehen so aus. In den 60er Jahren nur schwarz-weiß und vor allem hochpädagogisch. Von Spaß keine Spur. Das wollen Armin Maywald und einige Mitstreiter 1971 anders machen. Raus aus dem Studio und rein in die echte Welt.
Die Fakten sind noch keine Geschichte. Wir müssen dann aus den Fakten versuchen, eine spannende Geschichte zu bauen. Wir können Türen öffnen, die für normale Kinder einfach verschlossen sind und wo die nicht hin können.
Sand ist eine wunderschöne Sache. Man kann sich reinlehnen, man kann Burgen bauen, man kann sich auch einen Kuchen backen. Aber wie kommt der Sand eigentlich an den Strand?
Maywald und die Maus zeigen das Leben so, wie es ist. Bunt und auch zum Lachen.
Dann kam die Frage, wie macht man Dauerwellen? Und ich habe gesagt, jetzt habe ich ja selbst mal gerade lange Haare, bin ich zum Friseur gegangen, habe mir Dauerwellen machen lassen und habe damit gezeigt, was also mit den Schwefelbrücken in den Haaren passiert. Es gibt immer wieder was zu lachen. Und das war natürlich am Anfang überhaupt nicht erfolgreich. Also da kriegten wir jeden Vorwurf auf die Ohren, den man sich denken kann. Ne? Das geht zu schnell, ihr geht über die Köpfe der Kinder hinweg, ist viel zu schnell geschnitten.
Aber der Charme der Sendung und Maywalds lässige Art setzen sich durch. Die Maus hat Erfolg, schafft es sogar bis in den Weltraum. Und auf der Erde bekommt der Erfinder Verstärkung vor der Kamera.
Ich habe vor allem von der Maus gelernt, dass es keine blöden Fragen gibt, dass es gut ist, Fragen zu stellen. Und zwar auch immer wieder, bis man etwas wirklich verstanden hat.
Und vielleicht ist es diese Neugier, die wir alle haben, mit der die Maus seit 50 Jahren so erfolgreich ist.
Gute Erklärvideos kenne ich ja noch aus meiner Kindheit.
Ich habe sehr viel dabei gelernt. Bin damit aufgewachsen auch und habe mich jetzt gewundert, dass sie jetzt schon 50 Jahre alt wird.
Wenn uns sowas gelingen sollte, dass wir Geschichten machen, die für Kinder spannend und für Erwachsene auch nicht langweilig sind, dann würden wir was Tolles schaffen.
Ja, auch weil das Versprechen eingehalten wird. Ne? Das Versprechen der Sendung mit der Maus, die erklärt dir die Welt, in der du lebst.
Und diese Welt steckt auch nach 50 Jahren noch voller Fragen. Pro Woche bekommt die Maus-Redaktion rund 1000 Zuschriften von Kindern. Der Nachschub für die nächsten 50 Jahre ist also gesichert.
Und noch ein paar Jahre älter als die Maus sind diese Bären, 71 nämlich. Aber sie haben dennoch einiges gemeinsam mit der Maus. Auch sie sind filmreif und gehen vor allem auch mit der Zeit. Und das heißt im Moment, sie passen sich der Pandemie an. Heute wurden beim Filmfestival Berlinale die Bären verliehen. Wie sich das mit Corona gehört, virtuell. Und das schmerzt besonders in einer Branche wie dem Kino, denn die Säle bleiben noch leer. Obwohl sich der Film seit Jahrzehnten immer neu erfindet, ist auch er gegen das Virus nicht immun. Aber unterkriegen lässt er sich dennoch nicht. Anke Hahn.
Eine Berlinale in Corona-Zeiten schafft merkwürdige Situationen.
Ladies and gentlemen, welcome. I am Carlo Chatrian, the artistic director at Berlin International Film Festival.
Bärenübergabe der Jury online und das ist dann der feierlichste Moment.
Congratulations from all of us.
Congratulations.
Der Beifall gilt 8 Bärengewinnern, vor allem aber dem rumänischen Siegerfilm Bad Luck Banging or Looney Porn, eine rabenschwarze Komödie über eine Lehrerin, deren privates Pornovideo ins Internet gerät. Eine Studie über eine verlogene Gesellschaft, bei der das Lachen im Halse stecken bleibt. Regisseur Radu Jude lacht trotzdem auch, dass ihn ausgerechnet ein deutsches Filmfestival ehrt. Ich war 16, 17 Jahre alt. Da wurde mein finsteres Teenagerleben erleuchtet durch den deutschen Fernsehsender RTL, durch die Softpornos. Meine ganze Generation kennt die deutschen Ausdrücke.
All my generation, we know German expression like das ist fantastisch, schnell, schnell, tiefer, tiefer.
Auch Maren Eggert und Maria Schrader können sich freuen. Für die Rolle der Alma in Maria Schraders Film Ich bin dein Mensch wird Maren Eggert als beste Hauptdarstellerin geehrt. Alma, Archäologin am Pergamon-Museum, testet für den Ethikrat, ob humanoide Roboter als Lebenspartner für Menschen geeignet sein könnten.
Dankeschön. Naja, Sie sehen ja selbst, er macht Frühstück, er kann sinnvoll reden, ist alles super.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine.
Ja, das ist mir durchaus aufgefallen.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Dass er eine Maschine ist?
Unterschätzen Sie ihn vielleicht?
Tatsächlich entwickelt sich die Beziehung zwischen Roboter und Mensch und Alma kommt durcheinander. Maren Eggert allerdings auch, nur eben genau andersherum. Maschine-Mensch, Mensch-Maschine?
Da muss ich zugeben, dass ich zwischendurch auch immer mal irgendwie vergessen habe und ins Schleudern kam und mich daran erinnern, auch selber musste, so okay, Dan spielt einen Roboter und ich muss auf ihn reagieren, als ob ich einen Roboter vor mir habe.
Sehr menschlich geht es dagegen in dem anderen deutschen Bärengewinnerfilm zu. Herr Bachmann und seine Klasse ist eine Dokumentation über einen hessischen Lehrer, der mit seinen Schülern jeden Tag Integration übt, im Wortsinn. Der Film bekommt den Preis der Jury und dann den Silbernen Bären. Im Juni, wenn die Berlinale Filme, so hoffen alle Preisträger, vor Publikum gezeigt werden sollen.
Dann wäre das heute ein normales Berlinale-Finale gewesen mit rotem Teppich und so. Dann, Carsten Schwanke, hätten sich die Filmschaffenden warm anziehen müssen.
Ja, in der Tat. Oder wir hätten sehr viel Gänsehaut gesehen. Denn die Temperaturen jetzt aktuell von 22 Uhr liegen in Berlin bei nur noch +2 Grad in Kreuzberg und schon -3 Grad am Mügelsee. Und auch deutschlandweit hält der Frost gerade Einzug. Und im Verlauf der Nacht präsentieren sich die Temperaturen in Deutschland folgendermaßen. Das geht runter, es wird eine klirrend kalte Nacht mit Tiefstwerten meist zwischen -2 und -9 Grad. Besonders wichtig sind diese frostigen Temperaturen im Süden unseres Landes, in Bayern und in Baden-Württemberg. Denn hier hat es in den letzten Stunden noch geschneit. Es gab Schneeregen oder Regen. Und das bedeutet, dass wir hier in den nächsten Stunden, vor allem in der Mitte Bayerns und Baden-Württembergs, verbreitet mit sehr glatten Straßen rechnen müssen. Eine andere Geschichte können wir hier auf dieser Karte noch entdecken. Es gibt eine frostfreie Region in der zweiten Nachthälfte, und zwar ist es die Nordseeküste, der äußerste Nordwesten. Warum? Weil hier von der Nordsee Wolken herankommen. Diese Wolken können wir sehen auf dem Satellitenbild von heute Mittag. Hier auf der Nordsee zu sehen, vor der britischen Küste. Und wenn wir uns jetzt den Strömungsfilm dazuschalten und mal gucken, wie sich der Wind bewegt, dann sehen wir, dass sich hier heute im Verlauf der Nacht eine Westströmung aufbaut. Und mit der kommen dann diese Wolken Wolken in die norddeutsche Tiefebene und zwar für das gesamte Wochenende. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir im Norden morgen und auch übermorgen am Sonntag eher weniger Sonnenschein bekommen als im Rest Deutschlands. Und damit schauen wir uns das Wetter an. Hier nochmal die Glättegefahr. Übrigens bis morgen früh Schneeflocken am Alpenrand. Ansonsten ist es nachts klar, tagsüber verbreitet sehr sonnig. Und hier kommen diese Wolken von der Nordsee in den Norden Deutschlands voran mit nur wenigen Lücken, mit nur wenig Platz für Sonnenschein und dafür immer wieder mit etwas Nieselregen. Die Temperaturen morgen Nachmittag relativ einheitlich, 4 bis 8 Grad, auch im Süden, wo es sonnig ist, nicht besonders warm, einzige Ausnahme Breisgau. Dort können es bis zu 11 Grad plus werden. Die weiteren Aussichten, ähnliches Temperaturniveau, dazu am Sonntag im Norden weiterhin diese Wolken. Am Montag dann von der Nordseeküste bis in die Mitte hinein wird es einen Streifen geben mit etwas Regen. Und das überall bei Tagstemperaturen, die in einem Bereich liegen, der normal ist für Anfang März.
Dankeschön, Carsten. So, aus die Maus. Hier im Ersten folgt ein Tatort aus Frankfurt am Main. Und Tagesthemen gibt's morgen wieder, heute mit der Maus, morgen nach der Maus. Und ihrer großen Geburtstagsparty bei uns im Ersten. Morgen ab 20:15. Tschüss.